und ich wollte meinem Trainer fast gar nicht unter die Augen kommen und sage dann so, oh Josef, es tut mir so leid, jetzt bist du mal dabei und ich mache so einen Scheiß. Und dann sagt er so, hast du deine Zeit schon gesehen? Und ich fragte dann, oh nein, ist es so schlimm? Und dann dreht er das Handy um und zeigt mir diese 8,70. Und dann war ich total verdattert.
Jennifer Gartmann zählt wohl zu den prägendsten Athletinnen der deutschen Masters Leichtathletik. Mehrkampf, Hürdensprint, Athletensprecherin und neu im Medical Panel der World Masters Athletics. In dieser Meinathlet-Folge geht es um ihr Comeback nach einer langen Verletzung, um smarte Trainingsprinzipien im Mastersalter und darum, warum Leichtathletik für sie zu Hause ist. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, diese Episode wurde vor Jennys Comeback aufgezeichnet. Denn kurz nach unserer Aufnahme startete sie bei den Interlands in Den Haag im Hochsprung. Ihr erster Wettkampf nach einer wirklich langen Pause.
MeinAthlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Jenny. Du bist ja eine der bekanntesten deutschen Leichtathleten im Masters-Bereich mit sehr, sehr vielen deutschen, auch internationalen Rekorden. Wie geht's dir momentan? Was sind so momentan deine Pläne und was steht vielleicht so an bei dir?
Meine Verletzung ist auskuriert. Das Bein hat sich gut erholt und auch wieder gut entwickelt. Wie das aber immer so ist, man ist auf einem guten Weg und dann zwickt es auf einmal an einer anderen Stelle, weil doch ein bisschen Dysbalance da ist. Und da bin ich jetzt dran, das auszugleichen. Und ich mache mir jetzt einfach keinen Druck und dann schaue ich mal, was passiert.
Das ist, glaube ich, auch immer das Beste, wenn man die Sachen ein bisschen entspannter angeht. Aber so im Kern, was bedeutet dir die Leichtathletik eigentlich? Weil die nimmt ja schon einen sehr großen Teil in deinem Leben ein.
Die Leichtathletik ist mein Zuhause. Ich habe das auch für mich nochmal so ein bisschen reflektiert. In meiner Jugendzeit gab es viele Probleme innerfamiliär und mit meinem damaligen Trainer und der Trainingsgruppe und ja, diesem Verein. Das war so eine Art Zuflucht. Da war ich gesehen. Ich konnte das auch ganz gut und da tankt man dann ja auch Selbstbewusstsein und das würde ich heute so sagen. Also die Leichtathletik ist das, was man zu Hause nennt und auch ein bisschen Familie. Und ich sage auch, wir sind ja alle so ein bisschen positiv verrückt, die wir das auch jetzt noch im Masters-Bereich machen. Ich liebe die Leichtathletik, weil das eine unglaublich ehrliche Sportart ist. Wir haben Ergebnisse, mit denen wir leben dürfen, ob sie gut sind oder nicht. Ich kann mich also auch nicht mit einer mittelmäßigen Leistung hinter dem Sieg einer Mannschaft verstecken, sondern da steht eine Zeit oder ein Wert und ich darf damit leben und gucken, ja, was mache ich damit? Und besonders in Bezug auf den Mehrkampf, ich lege den manchmal an, so fürs echte Leben. Es gibt ja Tage, an denen läuft es besser als an anderen, aber man hat nicht diesen einen perfekten Mehrkampf, in dem man nur Bestleistung macht. Also gibt es vielleicht einen guten Auftakt und dann ist man im Flow oder aber es läuft nicht so gut und dann geht es auch, sich an den eigenen Haaren so ein bisschen rauszuziehen, so. Die Disziplin, die vielleicht, auch wenn sie gut oder nicht so gut gelaufen ist, abhaken und dann auf die nächste Disziplin gucken. Also es bringt nichts, am Anfang vom Mehrkampf schon über die Mittelstrecke nachzudenken und sich einen Kopf zu machen. Und es hilft aber auch nichts, sich, wenn man beim Kugelstoßen ist, zu ärgern, weil es im Hochsprung vielleicht nicht so gut lief wie in den Trainingssessions vorher. Also mit dem Leben, was man da hat und eine Hürde nach der anderen sozusagen nehmen.
Ist das ein Mindset, das du dir dann über die Jahre entwickelt hast oder bist du schon mit, ich sag mal, diesem Fokus in der Leichtathletik irgendwann mal eingestiegen?
Das ist das, was ich mir erarbeitet habe in der Masterszeit. In der Jugend habe ich ein bisschen anders mit mir gehadert, sage ich mal.
Also, dass dann solche Mehrkämpfe oder insgesamt, wenn die Trainingsleistung oder Wettkampfleistung mal nicht ganz so optimal waren, dass du dann vielleicht ein bisschen länger dran zu knabbern hattest?
Ja, da gab es auch ein bisschen mehr Druck von außen. Mein Jugendtrainer, der war dann auch schon mal ein bisschen nachtragend, wenn die Ergebnisse, die er erwartet hat, nicht so eingetreten sind. Und in der jetzigen Situation ist es mehr so, hey, abhaken, Kopf hoch,
weitermachen. Ja, ja. Ich muss auch noch mal kurz zurück zu dem ersten Punkt, den du angeschnitten hattest, da, warum du so für die Leichtathletik brennst. Du hast gesagt, die Leichtathletik ist mein Zuhause und das ist so eine ehrliche Sportart. Und ich glaube, da finden sich extrem viele wieder in den Worten, ich zumindest zu 100%. Ich habe irgendwann mal Fußball gespielt, bin dann irgendwann zur Leichtathletik gekommen und da habe ich das erste Mal so wirklich gemerkt, okay, wenn du wirklich für deine Leistung trainierst und vernünftig arbeitest, dann kommen auch die entsprechenden Ergebnisse. Und so eine Uhr gerade im Sprint, da ist eine Lichtschranke und da gibt es dann auch niemanden mehr, der großartig an diesen Zeiten drehen kann. Also wenn du Erste bist, wenn du Erster bist mit einer bestimmten Zeit, dann ist das so und dann gibt es kein großes Schiedsgericht mehr, das dann vielleicht nochmal eine Sekunde oder so draufschlägt. Und wohingegen, ich sag mal, in einem Mannschaftsgefüge bei Mannschaftssportarten vielleicht nicht immer der beste Kader aufgestellt wird. In Sportarten, wo ein großes Schiedsgericht ist, oftmals oder zumindest manchmal nicht ganz so transparente Entscheidungen getroffen werden. Und genau dieser Gegensatz in der Leichtathletik, hey, da ist diese Zeit, ich habe das schwarz auf weiß und da ist nichts dran zu rütteln, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das hat mir immer sehr viel gegeben und spannend, dass du das genauso siehst.
Ja, da ist ein Ergebnis und dann hat man damit zu leben, ne? Also die Bedingungen sind in der Regel auch für alle ähnlich. Also wenn man jetzt nicht gerade beim Sprung sehr unterschiedliche Windverhältnisse vielleicht hat, aber auch damit muss man irgendwie klarkommen. Aber wenn man jetzt beim Sprint zum Beispiel schaut, alle rennen geradeaus, alle haben den gleichen Wind und es gibt keine Haltungsnoten. Ne? Das kann auch technisch vielleicht nicht so schön aussehen, aber trotzdem schnell sein. Und von daher bin ich mit diesem Aspekt auch sehr d'accord.
Dann ist mir allerdings noch eine Sache aufgefallen. Du bist mit, wir haben ja über deine Jugendergebnisse oder dein Jugendtraining ein bisschen gesprochen. Und da ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, du bist mit 47 Jahren schneller unterwegs gewesen als mit 17. Wie erklärst du dir im Prinzip ja so diese Leistungsexplosion?
Also zum einen hatte ich mit 17 schon den Schwerpunkt auf 400 Meter Hürde. Und die Trainingsprogramme waren damals halt auch mit viel Umfang und sehr fokussiert auf diese lange Distanz. Da waren dann die Sprintergebnisse in der Halle. Ja, man macht eine Hallensaison, 400 Hürde geht eben nicht. 400 in der Halle bin ich nie gelaufen, Gott sei Dank. Und ich war auch nie besonders reaktionsschnell. Also das kann man ja auch ein bisschen trainieren und heute machen wir das tatsächlich. Früher war das bei unserer Trainingsgruppe so, wer schnell laufen durfte, durfte kurze Distanzen laufen und wer nicht so schnell war, musste halt längere Sachen laufen und irgendwie bin ich so dazwischen gelandet. Und die 400 Hürde halt deshalb, weil meine Hürdentechnik ja dann ganz gut war. Über 400 Meter flach war ich im Verhältnis zu der 400 Meter Hürdenzeit zu langsam, wenn man meinen Jugendtrainer fragt. Und jetzt habe ich einen Trainer, der sehr viel auch mit Sprinttechnik am Start ist. Wir machen sehr viel koordinative Sachen. Auch wahrscheinlich hat sich's insgesamt von der Thematik her weiterentwickelt, was auch die Trainerausbildung angeht. Ich meine, wir sprechen hier von einem Gap von 30 Jahren.
Ja.
Und mein Trainer ist sehr engagiert. Also mein jetziger Trainer, der guckt auch bei Sportveranstaltungen mehr auf dem Aufwärmplatz, was machen denn die anderen so? Also 2009 bei der WM war, glaube ich, für ihn spannender zu gucken, was machen denn die Menschen auf dem Aufwärmplatz, als das eigentliche Rennen mache. Und da nimmt er unglaublich viel mit und trägt es in unsere Gruppe.
Um dann einfach, das wäre jetzt meine Frage, das Erlernte da nochmal direkt an die eigene Trainingsgruppe weiterzugeben.
Ja, wer bei uns schon mal mittrainiert hat, der weiß, dass es auch gewisse Herausforderungen gibt. Also wenn Josef mit einer neuen koordinativen Übung kommt, habe ich manchmal das Gefühl, das macht er nur, um mich vorzuführen. Also beim ersten Mal läuft es vielleicht auch nicht so rund. Ich übe das dann immer heimlich, damit ich mich beim nächsten Training nicht so blamiere. Aber das ist natürlich wichtig, dass man mal neue Synapsenverknüpfungen schafft und neue Reize setzt. Und da ist er dann auch wirklich dahinter. Somit hier macht man nicht immer die gleichen koordinativen Übungen und immer in der gleichen Reihenfolge oder sowas, sondern dann kommt schon mal, ja, jetzt machen wir mal 5 koordinative Übungen, die wir sonst nie machen. Oder mach mal so und so. Okay, wie soll das bitte gehen? Ja, also da kommt halt auch immer mal das ein oder andere neu. Ich habe hier bei YouTube das und das gesehen, wollen wir nicht das auch mal ausprobieren? Es ist manchmal sehr lustig, aber es fordert mich auch heraus und ich stehe da voll drauf. Ich mag das. Und so versuchen wir das zu erarbeiten und dann auch beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser umzusetzen.
Also sind auch gerade diese koordinativen Inhalte im Training wirklich wichtig für dich, um dich leistungsmäßig dann nochmal weiterzuentwickeln?
Total. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein bisschen was anderes dazu. Also 2023 hatte ich sehr viel Stress in meinem Beruf und da kam es dann zu einem ungeplanten Gewichtsverlust, sage ich mal. Also mir hat das echt mit dem Stress auf den Magen geschlagen und dann hat sich ein anderes Kraft-Last-Verhältnis entwickelt. Also ich habe 6 Kilo abgeschmissen und im Training haben wir ein bisschen umgestellt, weniger die schweren Gewichte, weil das einfach auch mit meinem Rücken nicht mehr so gut ging. Und wir haben sehr viel Frequenzarbeit gemacht und uns auch im Winter 23, 24 in der allgemeinen Vorbereitung wirklich auf diesen Hürdensprint konzentriert. Ich bin ja so eine Mehrkämpferin, die versucht schnell zu laufen, sage ich immer. Und das war ein Winter, der wirklich infektfrei war, verletzungsfrei und der Fokus auf, wir machen jetzt mal wirklich diese Hürden mit diesen Abständen der W40, 45. Und nicht auch nochmal ein Rennen bei den Frauen. Das hatte ich in den Jahren davor auch immer mal, dass ich bei den Frauen noch mitgekämpft habe. Das sind halt 1 Meter mehr zur ersten Hürde. Oder das immer wieder umzuswitchen, ist halt offensichtlich dann doch auch was, was an einem so ein bisschen kleben bleibt. Und mit diesem speziellen Fokus ist es irgendwie aufgegangen. Also das haben wir ja selber nicht erwartet, dass es so gut klappt. Und am Start ein bisschen was umgestellt, die Reaktionsfähigkeit noch ein bisschen mittrainiert und alle Schrauben zusammen gaben dann so, weiß ich, ein perfektes, passperfektes, ja, wie soll man sagen, Uhrwerk.
Dass das alles gepasst hat, hat man dann natürlich auch gesehen. 8,70 Sekunden über die 60 Meter Hürden in der Halle Ende Februar 2024, damals Weltrekord. Aber du hast es angesprochen, du hattest einen sehr stressigen Beruf, der auch dazu geführt hat, dass du ja einen Gewichtsverlust hattest von 6 Kilo. Du warst Oberfeldärztin bei der Bundeswehr. Wie hast du, ich sag mal, das alles unter einen Hut bekommen? Also dass der Alltag stressig war, hat man ja gesehen. Aber wie konntest du das alles noch koordinieren und dich vielleicht auch fürs Training motivieren? Weil es kommt ja dann auch noch mit rein.
Das Training motivieren, brauche ich keine extra Einladung. Also das ist mein absoluter Ausgleich. Und für mich ist es eher blöd, wenn ich mal nicht ins Training kommen kann oder wenn es nicht stattfindet oder wie auch immer. Also ich muss mich nicht selber irgendwie überreden. Training ist, ja, gehört zu meinen Highlights in der Woche, sage ich mal. Ich gehe da unheimlich gerne hin, weil das feine Menschen sind, weil das in der Regel sehr lustig sein kann und auch wenn es mal anstrengend ist, aber ich bin auch gerne so positiv erschöpft im Sinne von mal richtig ausgepowert und dann weiß man auch, wofür man das macht. Also das, ich quäle mich nicht ins Training. Wenn ich mal einen Tag habe, der so müde ist, dass ich kaum aus dem Quark komme, dann sage ich auch, Trainer, heute hat es keinen Sinn, ich bleibe daheim. Das kriegen wir auch immer irgendwie unter. Der Arbeitgeber Bundeswehr ist tatsächlich ja sehr unterstützend. Diese Jahresplanung mit internationalen Meisterschaften, das weiß man ja immer relativ weit im Voraus. Da habe ich dann auch überhaupt keine Probleme gehabt, Urlaub zu bekommen oder sogar Sonderurlaub zu bekommen zur Teilnahme an internationalen Meisterschaften. Und ich konnte zum Teil auch im Dienstsport dann einfach meine Intervallläufe oder sowas unterkriegen. Wenn ich das im Laufe der Woche hinbekommen habe, Dienstsport zu machen, dann habe ich das natürlich ein bisschen in die richtige Richtung gebogen. Also Dienstsport, Fußball habe ich nicht gemacht, ne? Also so mit Gegnereinwirkung, ja, und Stop and Go, das war mir dann immer zu gefährlich in Sachen Verletzung. Und das muss ich schon sagen, da hat die Bundeswehr natürlich auch ein großes Interesse dran, dass ihre Soldaten körperlich fit sind. Und das war bestens unterstützt.
Und über wie viele Trainingseinheiten sprechen wir dann so in der Woche? Du hast gesagt, die Tage, an denen du ins Training gegangen bist, die waren so deine Highlights. Also waren das so 4, 5, 6 Einheiten die Woche? Oder dass du da so ein
grob... Auf keinen Fall.
Okay.
Nee, also das ist ja was, das können die jungen Wilden machen. 2012 bin ich in die Trainingsgruppe von Josef gekommen, beim TuS Montabaur. Und da habe ich tatsächlich 5-mal die Woche trainiert. Da hatte ich die ersten 6 Wochen ganz Körperschmerz, also Muskelkater, außer in den Haaren und in den Ohrläppchen, überall. Und das hört auch erst so nach 6 Wochen auf. Inzwischen sind wir bei 3 Einheiten die Woche, so 1,5, 1/3 Stunde. Und das ist auch völlig ausreichend, weil die Regeneration einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Und je älter man wird, und das darf man halt als Mastersathlet auch lernen, umso länger braucht man für diese regenerativen Zeiten. Das ist einfach so. Und das anzuerkennen ist nicht immer leicht, weil man natürlich Ideen hat mit, wenn ich das noch unterkriege oder das noch mache, dann werde ich vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen besser. Das funktioniert aber nicht, also bei mir nicht. Es mag andere geben, die mit mehr Einheiten das noch besser verpacken, aber ich habe gemerkt, ich brauche einen Tag Pause zwischen den Einheiten.
Und würdest du sagen, dass die Intensitäten in den jeweiligen Trainingseinheiten da auch angepasst werden, dass du vielleicht ein bisschen weniger machst als noch vor 15 Jahren? Oder würdest du sagen, dieser Veränderungsprozess spielt sich eher in der Regenerationszeit ab und ich sag mal, die Tempoläufe, die können immer noch in einem ähnlichen Umfang sein oder das Krafttraining wie vor 10, 15 Jahren?
Im Krafttraining haben wir ganz krass runtergeschraubt. Wir machen viel mehr mit eigenem Körpergewicht und so grundlegende Stabi-Sachen. Und die schweren Gewichte packe ich mir einfach auch nicht mehr auf die Jochhantel. Das mache ich nicht mehr. Ich habe mir eine ganz tolle Safety Bar gekauft, die habe ich 2-mal benutzt. Danach hatte ich leider mit dem Rücken vermehrt Probleme und kann das nicht mehr für mich nutzen. Oder auch beim Kreuzheben hatte ich dann mal so ein Taubheitsgefühl im Bein, weil es mir die untere Wirbelsäule so zusammengestaucht hat. Also ich kann mit schweren Gewichten einfach nicht mehr gut arbeiten.
Ja.
Das mag sicherlich einen guten Effekt haben, aber ich kaufe mir zu viel Nebenwirkungen ein. Deswegen muss man das einfach ja vernunftshalber umstellen. In Erinnerung an die gute alte Zeit, wo man Freizeitbereich Gummitwist gespielt hat. Den ganzen Tag Seilspringen, Stelzen laufen, Gummitwist, also 1000 kleine Sprünge, haben wir das übertragen. Und in dieser Vorbereitung auf die Wintersaison 2023-2024 haben wir ganz viel auf der Mattenbahn gearbeitet, ganz viel Fußgelenksarbeit gemacht, also Kräftigung schon der kleinen Fußmuskeln, dass man da eine gute Stabilität hat und dann auch schnelle Bodenkontakte, viel Frequenzarbeit, auch an den Hürden selber. Wir haben ganz selten Spikes an. Wir haben ja selber auch gar keine Leichtathletikhalle. Und in so einer Mehrzweckhalle machst du halt mit Turnschuhen, was geht. Und da das Feld, was wir haben, nicht besonders lang ist, kann man auch nicht große Abstände stellen. Das heißt, das sind dann eben 5 Föhnen mit 6 oder 8 Füßchen. Und dann kann man da ja trotzdem mit hoher Frequenz was arbeiten. Also das scheint offensichtlich aufgegangen zu sein. Es war ein Versuch und es hat geklappt.
Und bestimmte Übungen, die vielleicht auch nochmal auf das Rhythmusgefühl abzielen? Habt ihr in dem Bereich noch was gemacht, unabhängig jetzt von Frequenzgeschichten?
Das ergibt sich ja automatisch. Sobald du an die Hürde gehst, hast du was mit Rhythmus.
Und eben auch dieser Fokus dann auf die etwas reduzierte Hürde, auf die etwas reduzierten Abstände zwischen den Hürden, dass ihr sagt, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf den Bereich W45 und nehmen auch keine anderen Rennen mehr mit ins Programm, um da den Fokus zu gewinnen.
Ja, das war eine klare Entscheidung, dass man nicht auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann und die dann alle gut macht. Also die waren ja nicht schlecht.
Ja.
Aber zu sagen, komm, wir machen jetzt mal einmal richtig, das hat sich ja dann so ausgezahlt. Und diese 8,70 war eine mega geile Zeit. Damit habe ich ja vorher selber so gar nicht gerechnet. Und wenn man das Rennen gesehen hätte, es gibt leider kein Video davon, das war echt nicht gut. Ich erinnere mich, das war das erste Hürdenrennen in dieser Wintersaison, in der mein Trainer mit dabei war. Ich habe den extra abgeholt. Ich war zu der Zeit ja noch in München auf einem Lehrgang. Und wir sind zusammen nach Ludwigshafen gefahren. Und das war ein Sportfest für Masters mit internationaler Beteiligung. Da gelten auch die internationalen Regeln, sprich ein Fehlstart ist erlaubt. Das beabsichtige ich gar nicht, einen Fehlstart zu machen. Ich bin ja eigentlich die Oma, die immer zu spät losläuft. Und jetzt war eine mit im Rennen, die einen Hochstart gemacht hat. Und die braucht ein bisschen länger, bis sie wirklich ruhig steht. Und die Starterin hat voll lange gewartet und ich bin aus dem Block mehr oder weniger aus der Fertigposition rausgefallen. Und dann habe ich einen Fehlstart verursacht. Da dachte ich, Scheiße, das war mir schon total unangenehm. Dann gab es aber ja diese internationale Regel und ich durfte nochmal laufen. Das ist natürlich so ein, wie soll ich sagen, jetzt darf nichts mehr schiefgehen Gefühl. Und die ersten 2 Hürden waren überhaupt nicht gut. Und dann bin ich einfach nur noch gerannt und habe dann ganz lange gebraucht beim Zurückgehen und habe in Ruhe meine Klamotten angezogen. Und ich wollte meinem Trainer fast gar nicht unter die Augen kommen. Ja. Und sag dann so, oh Josef, es tut mir so leid. Jetzt bist du mal dabei und ich mache so einen Scheiß. Und dann sagt er so, hast du deine Zeit schon gesehen? Und ich fragte dann, oh nein, es ist so schlimm. Und dann dreht er das Handy um und zeigt mir diese 8,70. Und dann war ich total verdattert und sag, nee, ne? Hab dann bei der Wettkampfleitung, der Dieter Tisch, der war so im Innenraum, den habe ich sofort angebrüllt, so ein bisschen vor, Dieter, kannst du mal checken, ob das wirklich so stimmt? Und der ist ins Wettkampfbüro gegangen und im nächsten Moment kam dann die Durchsage über den Hallensprecher, dass das eine 8,70 ist und dass das neuer Weltrekord ist. Und dann war natürlich mega Freude und im nächsten Moment schaut mein Trainer und ich uns an und haben uns überlegt, was geht denn da noch, wenn man mit so einem Rennen so eine Zeit läuft? Und da war eben so dieses, ich habe ja noch einen Wettkampf bei den Deutschen und dann noch in Torun und Torun ist eine mega schnelle Bahn, da bin ich ja immer auch Saisonbestleistung gelaufen, wenn ich da gestartet bin. Das war der Plan und dann kam es anders.
Also eine absolute Wendung innerhalb von wenigen Sekunden von erst einem Fehlstart, dann 2 schwierigen Hürdenüberquerungen da auf den ersten Metern zu plötzlich in einer neuen Weltrekordzeit. War dir nach dem Fehlstart bewusst, okay, ich habe noch einen zweiten Versuch, also dass das ein Rennen war mit den internationalen Regeln oder war das erstmal so ein Schockmoment? Oh je, ich bin jetzt komplett raus.
Also es war tatsächlich erst mal ein Schockmoment und dann im nächsten Moment so dieses, ja jetzt auf hier, los, wir rennen ja jetzt nochmal. Oh, Glück gehabt. Aber da hast du Adrenalin bis in die Haarspitzen. Das war natürlich schon sehr prickelnd, sage ich mal.
Ja, absolut. Und dann auch in dieser Situation den Fokus wieder zu bekommen, sich nochmal neu zu konzentrieren, dass man den nächsten Start dann auch richtig erwischt. Würdest du sagen, das ist auch eine Stärke, die du dir über die Jahre vielleicht aufgebaut hast? Weil gerade, ich sag mal, wenn so eine Situation bei einem deiner ersten Wettkämpfe im Jugendalter gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass da die Sicherheit oder die Konzentration nicht ganz so schnell zurück gewesen wäre, wie jetzt in so einem Rennen. Oder siehst du das anders?
In der Jugend wäre ich von der Rolle gewesen, tatsächlich. Also da war ja zu der Zeit auch noch erlaubt, Fehlstarts zu machen. Auch da ist es im Grunde nie vorgekommen, dass ich einen gemacht habe, weil das war immer so ein Huch, die laufen los, dann darf ich jetzt auch. Also ich bin die mit der langen Leitung. Warum auch immer, das war früher noch schlimmer als heute. Aber das hätte mich tatsächlich aus dem Takt gebracht. Und ja, ist jetzt nicht so, dass mir nicht schon mal der ein oder andere Fehlstart passiert ist. Wir waren mal zu zweit bei deutschen Meisterschaften über die 100 Meter Hürden am Start, also wirklich nur 2 in der W35. Und der Starter lässt uns irre lang in der Fertigposition hängen und ich bin rausgekippt und dann ist die Kameradin da alleine gelaufen und ich war disqualifiziert. Das war so peinlich. Das ganze Stadion macht, oh, und ich wäre am liebsten in so einem schwarzen Loch versunken. Ja, also ich denke, dass ich mental deutlich dazugelernt habe und mit den Erfolgen, die man schon im Rücken hat, kann man auch das ein oder andere besser verpacken.
Ja.
So. Und eben auch in dem Bewusstsein, es geht jetzt nicht um eine Mindestleistung, um in einen Kader oder in eine Förderung zu kommen, sondern das ist mein privates Hobby, das ist mein persönlicher Spaß. Und natürlich möchte ich ausloten, was ist noch in mir drin, was kann ich vielleicht noch auf die Bahn bringen. Ne? Dieser Ehrgeiz, den hat man, aber der ist nicht krankhaft. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und so trainiere ich auch. Es gibt Tage, da komme ich ins Training und sage, Trainer, heute bitte lass mich irgendwas ballern, aber nichts mit Technik. Wenn ich jetzt Hürden mache, fliege ich auf die Nase. Okay, wir stellen spontan um. Oder heute bin ich sehr müde, lass mich irgendwas ganz Stumpfes machen. Kugelschocken oder so. Dann machen wir halt sowas. Oder aber, hey, ich bin total gut drauf, kann ich noch einen mehr laufen? Ja, das ergibt sich so. Und dieses in sich reinhorchen und dann auch ganz nach den persönlichen Voraussetzungen das Training spontan gegebenenfalls umzugestalten, das ist, glaube ich, das, was auch die Zusammenarbeit mit dem Josef so ausmacht, dass er sich da auf mich einlässt, dass er auch immer noch eine Idee hat mit, wenn wir das so umstellen, dann machen wir das dann und so. Und im Hinblick auf den Wettkampf, doch, das kriegen wir hin, wir machen es einfach. Ja. Das gibt mir ja auch unfassbar viel Sicherheit. Also bis jetzt haben wir das immer hingekriegt, dass ich zum Saisonhöhepunkt dann auch wirklich die besten Leistungen abgerufen habe. Oder auch andere Menschen im Umfeld, der Physiotherapeut, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, wenn der sagt, du machst jetzt erstmal nur Rasenläufe mit Turnschuhen, das machst du mal 2 Wochen und dann kannst du das machen und wir kriegen dich bis dann wieder fit, dann weiß ich genau, so wird's kommen. Da kann ich drauf vertrauen und mich drauf einlassen und da auch drauf hören. Und ja, dann habe ich eben auch im Hinterkopf, jetzt läuft's, jetzt funktioniert's. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo alles zusammenkommt und sich fügt.
Also, dass du auch so ein Team im Hintergrund hast, auf das du dich verlassen kannst, wo einfach viel Vertrauen dahinter steht, dass selbst wenn das eigene Bauchgefühl mal nicht so ist, dass du, wenn dir dein Trainer oder dein Physio vielleicht Weg vorgibt oder nochmal Mut zuspricht, dass das einfach auch eine innere Stärke dann wieder in dir hervorbringt.
Das ist im Grunde diese Teamleistung, die wir dann haben.
Ja.
Ich habe natürlich auch gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch diese Unterstützung von außen und diese Verletzung jetzt war natürlich ein riesen Tiefschlag, das muss ich sagen. Und ich bin dann trotzdem ab und zu mal zur Trainingsgruppe gefahren, um da im Kontakt zu bleiben. Und es gibt auch einen Orthopäden, der mir empfohlen hat, ich möge doch bitte Mittelstrecke laufen, weil das mit der Schnellkraft ja lange genug gut gegangen wäre, aber nicht altersentsprechend sei. Und dann fiel für mich von jetzt auf gleich alles auseinander. Ne? Okay, keine Schnellkraft mehr in der Leichtathletik ist schon schwierig. Oh, keine Hürden mehr, heißt kein Mehrkampf mehr und dann brach das in mir so zusammen. Und dann hatte ich mit meinem Trainer da auch lange drüber gesprochen und dann hat der dann irgendwann, als ich in dem Training gesucht habe, nimmt er mich in den Arm und sagt so, 800 Meter läufst du nur im Siebenkampf. Und das ist dann einfach so ein Moment, wo dann auch bei mir schon mal die Tränen geflossen sind und wo es mich aber so einfängt und so abholt, dass ich sagen kann, okay, wir arbeiten dran und wir machen dann, oder wir sehen zu, dass wir wieder dahin kommen, auch in die Disziplin, in der wir mal zu Hause waren.
Aber wie gehst du sonst mit solchen Herausforderungen rum? Du hast die Verletzungen angesprochen und du weißt, das ist ein starkes Team im Hintergrund, aber ein Stück weit muss man das ja auch immer mit sich selbst ausmachen. Hast du da bestimmte, weiß ich nicht, Tools oder Dinge, die dir dabei helfen, einfach auch vielleicht mit solchen Verletzungen oder auch Rückschlägen umzugehen?
Das ist jetzt meine erste richtig schwere Verletzung und ich denke, jeder, der schon mal in so einer Situation war, weiß, wie sich das anfühlt und dass man im ersten Moment denkt, oh scheiße, das war's jetzt. Ich werde nie wieder auf die Bahn gehen. Ich würde gerne, aber mein Körper spielt nicht mehr mit. Und dann gibt es auch Menschen im Umfeld, also oder erweiterte Menschen, die einem begegnen, die sowas sagen wie, irgendwie ist ja alles für irgendwas gut oder das wird schon wieder. Damit kann man nichts anfangen. Das sind so blöde Phrasen, denen möchte man am liebsten auf die Nase hauen, was ich ja nicht tue, weil es nicht gut für mein Karma wäre. Aber das nimmt man natürlich wahr und die Menschen, die dichter dran sind oder die selber eine schwere Verletzung schon mal überstanden haben und solche Phasen durchgemacht haben. Wenn die dann sagen, du wirst wiederkommen, in welcher Form auch immer, aber du bist eine Kämpferin, gib dir Zeit, es wird sich fügen. Die kann man dann ernst nehmen. Also es gibt einen Menschen, der 2 schwere Motorradunfälle hatte und dem man gesagt hat, er darf nie wieder Sport machen, überhaupt gar nichts. Und er hat sich dann über verschiedene Sportarten wieder zurückgekämpft. Und inzwischen ist er auch wieder in der Leichtathletik zugegeben, weil ich ihn ein bisschen motiviert habe und gesagt habe, wir haben ja alle unser Handicap. Du kannst es sicherlich mit Technik ausgleichen, was du mit Schnelligkeit nicht mehr kannst. Und auch eine Athletin aus der W55, mit der ich schon jahrelang auch, die so zur Mehrkampffamilie gehört, sage ich jetzt einfach mal, mit der ich auch einen engen Kontakt habe. die hat schon ganz schwere Knieverletzungen mit Operationen und allem überstanden und sich immer wieder zurückgekämpft und dann auch Weltrekorde neu aufgestellt. Das ist absoluter Wahnsinn, auch was die für eine mentale Stärke hat. Und das sind natürlich so Vorbilder. Und wenn die mit mir reden und sagen, auch du wirst zurückkommen, dann macht das was mit einem. Also selbst wenn man da sitzt und weint und wirklich fertig ist mit sich und der Welt und überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann ist das eben entscheidend, dass diese Menschen dann nicht irgendwie sich wegducken, sondern für einen da sind. Und was ich auch mache, ist Termine mit mir selbst. Also egal wie stressig so ein Alltag ist, ich nehme mir Zeit für mich und horche in mich rein. Wie geht's mir? Warum geht's mir vielleicht mal nicht so gut? Was brauche ich jetzt, damit es mir wieder besser geht? Und dann versuche ich, Dinge zu ändern, um mich wieder besser zu fühlen oder wieder glücklicher zu sein und auch mit mir selber wieder in so einem Selbstzufriedenheitsmodus zu kommen.
Wie sieht es konkret aus? Also führst du ein Tagebuch? Ist es Meditation oder wie nimmst du dir da Zeit für dich?
Ja, das kommt ja zu einem, ne? Es gibt ja, Situationen, in denen man merkt, dass man unruhiger ist oder vielleicht auch unfair ist anderen Menschen gegenüber, indem man gereizt reagiert auf Dinge, die einen sonst nicht so tangieren. Mhm. Und da erwische ich mich einfach selbst, weil das mit dieser Selbstreflexion, das habe ich inzwischen ganz gut drauf. Und dann frage ich mich natürlich schon, warum reagiere ich jetzt so? Was ist mit mir los? Okay, ich brauche mal Zeit für mich. Und dann horche ich in mich rein. Und dann schaue ich, was fehlt mir. Oder was kommt vielleicht im Außen gerade und triggert mich oder ärgert mich.
Ja.
Und das kann ich dann bearbeiten, sage ich mal. Und das muss ich mir nicht irgendwie meditieren oder sowas, sondern ich nehme mir einfach Zeit für mich. Ob das dann ein Spaziergang ist oder ob das ein Moment ist mit, ich mache einen Kamin an und sitze vorm Feuer. Ich kann auch im Garten sitzen und meine Trauerweide angucken, wenn dann der Wind da so durchwedelt. Das ist so wie am Meer sitzen. Ne? Da ist kein Bild genau wie in der Sekunde davor. Und auch das hat vielleicht was Meditatives, keine Ahnung. Und was mir hilft, ist Schreiben. Ich schreibe tatsächlich auch Dinge auf, die lese ich gar nicht nochmal extra. Aber wenn es geschrieben ist, dann ist es aus mir raus. Und dann formuliere ich da schon mal das ein oder andere, was mich bedrückt und wie ich damit umgehen möchte. Und dann habe ich es weg.
Einfach um die Sachen dann loszulassen, wenn vielleicht schwierige Momente oder vielleicht auch schöne Momente, dass das im Prinzip dann, ich schreibe es mit einem Stück, aus dem Gedanken wird ein Wort auf dem Papier und damit ist es dann auch für mich Geschichte.
Also das ist kein Tagebuch, aber das ist halt so eine lose Blättersammlung, wenn man so will.
Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass vielleicht auch bestimmte Ziele dich natürlich auch motivieren, noch wieder in den Leichtathletik-Wettkampfmodus zu kommen, wieder an den Start zu gehen bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft. Hast du da bestimmte Ziele momentan im Kopf, die du dann vielleicht in den kommenden Jahren angehen willst?
In erster Linie möchte ich überhaupt wieder auf die Bahn. Und da stehen ja die Zeichen gar nicht so schlecht. Ich habe ja auch diesen Sommer schon ganz gute Trainingseinheiten auf der Bahn abgelegt und war da auf einem guten Weg. Und dann, wie gesagt, hat an anderer Stelle ein bisschen mehr gezwickt. Und dann habe ich sensibel in mich reingehorcht und überlegt, dass ich da jetzt nicht mit der Brechstange rangehen muss. Für mich ist es total wichtig, Spaß zu haben. Wenn es nur noch wehtut, macht es keinen Spaß mehr. Ich treffe unglaublich gerne diese anderen positiv Bekloppten, wie ich sie so gerne nenne. Gewinn macht natürlich auch Spaß. Aber das ist jetzt gerade gar nicht so im Fokus. Also für mich geht es darum, wieder auf die Bahn zu kommen, mir meine Disziplin wieder zurückzuerobern. Also ich hatte den Plan, über 400 Meter Hürde dann von diesen Submax-Geschwindigkeiten wieder auf kürzere Distanzen zu kommen. Ich liebe den Weitsprung, den würde ich natürlich schon auch gerne mal machen. Und natürlich möchte ich in meinem Leben nochmal einen Mehrkampf machen. Wenn ich aber unterwegs merke, das geht nicht, dann darf ich vielleicht auch zufrieden sein mit dem, was ich schon alles erreicht habe und bin vielleicht gezwungen, kleinere Brötchen zu backen. Aber so als Fernziel, und da bin ich ganz ehrlich, ohne Ziele ist es auch schwer, wäre eben nächstes Jahr dann in der W50 auch international zu starten. Wobei ich bei der Hallen-EM Pech habe, da bin ich genau noch eine Woche zu jung. Da habe ich 2 Tage nach Ende der Meisterschaft dann meinen 50. Geburtstag.
Okay.
Aber im Sommer wäre dann Daegu ein Ziel. Ob es dann so kommt und Südkorea ein Reiseziel ist, muss man sehen, vielleicht auch ein bisschen die politische Situation abwarten. Aber wenn ich fit bin, würde ich da schon gern hinfahren. Und entscheidend ist aber auch, konkurrenzfähig zu sein. Also ich fahre jetzt nicht international, um irgendwie nochmal dabei zu sein. Da habe ich schon andere Ansprüche. Aber so hier im heimischen Umfeld, sage ich mal, auf dem Sportfest einfach mal wieder loszulegen. Ja, vielleicht auch mit höchstwahrscheinlich mit nicht so einer ganz tollen Zeit anzufangen und sich daran abzuarbeiten und die kontinuierlich anzugreifen und zu verbessern, da sehe ich mich einfach. Und ich würde jetzt aber nicht vorher sagen, ich muss mindestens so und so schnell auf 100 Meter sein oder sowas. Den Druck möchte ich mir nicht machen, zumal man ja auch anerkennen darf, dass man mit zunehmendem Alter eher weniger schneller wird, ne? Sondern es ist ja eher zu erwarten, dass das Leistungsplateau irgendwann erreicht ist und es dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen weniger wird.
Aber ich höre auch raus, es geht dir um dieses Wettkampffeeling, einfach wieder so auf der Bahn stehen, die Leichtathletik-Community zu treffen und ja, wieder einfach mitzumischen. Das ist so auch, das ist was so das Feuer in dir zum Brennen bringt.
Ja, ich bin unglaublich gerne auf Leichtathletik-Veranstaltungen, zuletzt ja eher als Zuschauer und dann brennt das so und juckt ein bisschen in den Füßen und man will eigentlich mitmachen. Ne? So dieses, ich habe zwar eine Jeans an, aber ich würde jetzt sofort gern an der Hürde mal ein bisschen mitmachen im Warm-up oder sowas. Das fehlt einem, wenn man das sehr lange, sehr intensiv betrieben hat. Es gab genug Wettkämpfe, bei denen steht man am Start und hat dieses Adrenalin und denkt sich so, boah, was mache ich hier eigentlich? Bin ich bescheuert? Oh, es ist so, jetzt kommen die 800 Meter Mehrkampf, die sind immer anstrengend. Ich laufe die halt nicht so ganz gerne und das ist dann so ein Moment, wo man sich wirklich fragt, so, boah, warum tust du dir das an? Aber wenn es dann rum ist, dann will man es gleich planen für, machen wir nächstes Jahr wieder, oder? Das steckt halt so in mir drin. Und dieses Wettkampfadrenalin wirst du halt auch nur los, wenn du selber rennst. Wenn du anfeuerst oder wenn du als Trainer irgendwen coachst, dann ist das zwar auch schön, so dabei zu sein, aber du kriegst deinen Adrenalin nicht so weg. Das, also was mein Trainer leistet und was der so aushält, das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich selber mal auf der anderen Seite der Bande stand.
Dass da die Nervosität manchmal vielleicht noch größer ist als auf der Bahn, beziehungsweise wie du sagst, nach den 800 Metern hat man dann doch ein bisschen Adrenalin hinter sich gelassen. Du bist aber, eine Sache, auf die möchte ich auch noch eingehen, die Athletensprecherin der Masters hier in Deutschland. Magst du uns da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, ich wurde gewählt und bin dankbar für diesen Auftrag. Ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren. Ich sehe mich so als Vermittlerin zwischen den Athleten und dem Verband. Also ich bin die mit dem offenen Ohr. Mich kann man anschreiben oder auch anrufen. Und dann gibt es Dinge, die kann ich vielleicht selber beantworten. Dann gibt es Dinge, da muss ich dann an den Verband weiterleiten und ja, werde dann in der Regel nochmal mitbeteiligt mit, was ist denn da rausgekommen? Dann weiß ich das beim nächsten Mal auch. Ich mache das unglaublich gern und ich habe diese Rolle ein bisschen neu interpretiert, möchte ich sagen, weil ich mit meinem Trauzeugen Beuke Seemann, mit dem du ja auch schon ein Interview gemacht hast, eine WhatsApp-Gruppe habe. Da sind über 350 Masters-Athleten inzwischen drin, weil mir das selber immer so gefehlt hat, als ich mal so wie so eine Art schwarzes Brett gesucht habe. Und diese WhatsApp-Gruppe ist jetzt auch nicht, um jedem zu allem zu gratulieren oder sowas, sondern mit, hey, ich habe hier ein Wettkampfangebot oder ich suche eine Mitfahrgelegenheit. Ich habe ja hier so einen großen Speer dabei, das ist Speergepäck und so weiter. Kann den vielleicht jemand mitnehmen? Oder ich habe noch ein Zimmer frei in meiner Ferienwohnung am Veranstaltungsort XY. Hat jemand Interesse? Das funktioniert wirklich sehr gut. Die Funkdisziplin muss man ab und zu anmahnen, aber wirklich selten. Und da entstehen dann eben auch ganz gute Kontakte untereinander und das ist einfach ein Forum, was man so bietet. Das funktioniert ganz gut. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass man uns Masters mehr sieht und wahrnimmt. Und einer der ersten Punkte, die ich anstupsen konnte, war, dass man auch die Wahl oder die Ehrung der Masters-Athleten des Jahres integriert in die deutschen Meisterschaften. Klassischerweise ist das ja in der Hallensaison. Und das war dann 2023 das erste Mal der Fall, dass man sowohl die Jugendlichen als auch die Masters-Athleten im Rahmen der Ehrung der Athleten des Jahres aus der aktiven Klasse zusammen in eine Meisterschaft gepackt hat. Und nicht wenige gucken dann und sagen, wow, krass, was läuft der? 10.000 Meter in der Zeit und wie alt ist der? Über 80 und so. Und da merkt man dann auch, dass die jüngere Generation richtig Respekt hat vor unseren Leistungen und gleichzeitig ja, ich sag mal, das ist ja so eine Werbung für uns auch. Und mir ist es wichtig, dass wir von Verbandseite ernst genommen werden. Mir ist aber auch wichtig, dass alle anderen drumherum so ein bisschen mitkriegen, was machen die da überhaupt? Ja. Und wenn man sagt, das ist ja 1,20 Meter im Hochsprung, ist jetzt nicht besonders hoch, aber wenn das ein 80-Jähriger springt, dann ist es Weltklasse. Ja.
Ja.
Und das darf man dann ruhig auch mal so rüberbringen. Ja. Wir sind nicht alle mit so gerade die älteren Masters-Athleten, ich zähle mich ja selber noch zu den jungen Masters, die haben jetzt nicht einen Betreuer dabei, der denen die Schuhe bindet. Ne? Die kriegen das noch schön alleine auf die Kette. Und das ist so faszinierend. Und ich gucke unglaublich gerne schon beim Warm-up den, ich sage immer, älteren Mädchen, so mit 70 plus zu, wenn die sich warm machen und so geschmeidig bewegen bei der Gymnastik. Und dann denke ich mir so, boah, da will ich auch hinkommen. Ne? Und du siehst einfach, die haben immer was gemacht. Die sind im Sport und so in ihrem ganzen Lifestyle so, so treu. Und das mag ich auch.
Ich finde auch die Stimmung in solchen Trainingsgruppen super. Also das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt, ich sag mal, sich mit Leuten in diesem Altersbereich trifft, die nicht im Wettkampfsport aktiv sind, die nicht vielleicht noch ein, zwei, dreimal die Woche trainieren. Dass die Stimmung, wie die Leute drauf sind, finde ich, ist da auch eine ganz andere und auch, ich finde, auch eine viel positivere.
Der gesunde Geist steckt in einem gesunden Körper.
Und man muss ja auch sagen, die eine Stärke der Leichtathletik ist ja, dass es was für alle Altersgruppen ist. Also ob man jetzt unter 8 oder über 80 ist, man kann an Wettkämpfen teilnehmen, man kann trainieren, man kann Spaß daran haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich noch viel zu wenig genutzt wird, noch viel zu wenig nach außen transportiert wird. Und deswegen finde ich super, dass du da auch insbesondere diese WhatsApp-Gruppe und auch die Außendarstellung da nochmal mehr in die Hand genommen hast. Eine Frage brennt mir da tatsächlich auf den Lippen. Wir haben ja auch einige Hörer aus dem Masters-Bereich. Ist es da möglich, einen Link zu der Gruppe zu teilen in den Shownotes der Folge? Oder soll man dich einfach anschreiben, wenn man mit aufgenommen werden will? Weil ich glaube, da die Infos, die du jetzt geschildert hast, die ihr da mitteilt, die sind ja für viele Gold wert.
Ja, also es gibt auf der Homepage vom Leichtathletikverband, also von leichtathletik.de, ja auch unter Nationalmannschaft, dann Masters und dann Service, die Athletensprecher sind aufgeführt und da habe ich auch eine E-Mail-Adresse und man kann mich dann einfach anschreiben und mir die Handynummer schicken und dann nehme ich auf. Das ist überhaupt kein Problem.
Dann würde ich vorschlagen, packe ich deine E-Mail-Adresse und ebenfalls deine Handynummer mit in die Shownotes rein, dass man direkt aus der Folge auf das E-Mail-Programm kommt und dich anschreiben kann, wenn man aufgenommen werden will. Neben deiner Tätigkeit als Athletensprecherin bist du aber auch seit, wir haben vorhin drüber gesprochen, wenigen Wochen, wenigen Monaten im Medical Panel der WMA aktiv. Was ist da genau deine Aufgabe?
Ja, das ist tatsächlich ganz frisch. Ich wurde angesprochen von der Präsidentin, der Margit Jungmann. Die hat den Kontakt hergestellt zu Steve Peters, das ist der Vorsitzende von diesem Panel. Da geht es darum, mit anderen Ärzten so ein bisschen die Themen der Masters Leichtathletik zu beleuchten. Es geht um Anti-Doping, es geht um Altersschutz. Viele reden ja immer von Altersdiskriminierung, wenn es mal eine Disziplin vielleicht nicht mehr ausgeschrieben ist. Wobei ich sagen muss, Dreisprung oder Stabhochsprung ist vielleicht auch in bestimmten Altersklassen nicht ganz ungefährlich oder vielleicht weniger ungefährlich als bei Jüngeren, wie auch immer. Und wir haben einen Jugendschutz, dass zum Beispiel ein 9-Kampf statt einem 10-Kampf stattfindet oder auch ein 8-Kampf bei den noch Jüngeren. Und warum muss man dann vielleicht als 90-plus noch einen 10-Kampf machen mit allem, was dazugehört? Oder auch, es gibt ja auch medizinische Studien dazu, dass ein 400-Meter-Lauf mit der anaeroben Belastung eine sehr große Belastung fürs Herz-Kreislauf-System ist und man das vielleicht nicht mehr so gut verpackt, wenn man schon über 80 ist. Warum laufen die keine 300 Meter? Also bei den Hürdenstrecken passt man es an. Ne? Ab 50 läuft die Frau 300 Meter Hürde und ab 60 sind es dann, oder 60 oder 70, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, Entschuldigung, sind es dann 200 Meter Hürde. Und bei den Männern ist es ein bisschen später, aber auch da werden die Strecken reduziert. Aber 400 Meter bleiben 400 Meter bei der Flachstrecke. Also solche Themen werden jetzt erstmal so ein bisschen intern besprochen und dann auch angetragen an die entsprechenden Gremien und entscheiden tun es dann letztendlich andere. Das ist mehr so eine beratende Tätigkeit. Und zum Thema Anti-Doping ist natürlich auch die Frage, was für Strategien hat man oder welche Möglichkeiten hat man bei der Umsetzung. Bei internationalen Meisterschaften wird getestet, dann wird es aber an die nationalen Verbände abgegeben. Der eine Verband verfolgt das dann rigoros und spricht auch Sperren aus. Wieder andere Verbände sagen, naja gut, die ist ja eh über 70, also müssen wir nicht bestrafen, so ungefähr. Also das soll alles schon so vorgekommen sein. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich hatte jetzt eine Online-Sitzung mit den anderen und ich bin im Moment eher noch so in der zuhörenden Position und sauge erstmal alles so in mich auf und bin aber da auch ganz guter Dinge, dass sich da im Verlauf dann Gelegenheiten ergeben, sich vielleicht auch mit eigenen Ideen einzubringen und die mit den Fachkollegen zu diskutieren und dann hoffentlich auch tragbare Lösungen für die Athleten und auch Ausrichter, um sowas zu finden, weil es gilt auch, eine Meisterschaft zu schützen. Es bringt nichts, wenn Menschen sich so verausgaben, dass sie in einer Meisterschaft verunglücken. Und in Göteborg bei der WM letztes Jahr im Sommer ist auch einer im Ziel zusammengeklappt und nachher gestorben. Das ist nicht immer vorhersehbar, logisch, ne? Kann ja auch im Straßenverkehr passieren. Man läuft über die Straße, fällt um und stirbt. Aber ja, also das macht ja alle Beteiligten eher betroffen. Und da ist die Frage, was kann man wie vielleicht verhindern? Also wir machen ja auch Werbung für eine sportmedizinische Untersuchung. wenn man an deutschen Meisterschaften teilnimmt, ist es verpflichtend, dass man die gemacht hat und auch einen Nachweis erbringen kann. Der Umfang dieser sportmedizinischen Untersuchung hängt ein bisschen davon ab, was man an Anamnese mitbringt. Also wenn man jetzt in der Vorgeschichte oder in der Familienvorgeschichte Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, dann schaut man natürlich ein bisschen genauer hin. Da muss nicht jeder aufs Belastungsfahrrad und so ein Ergometer, also so ein Belastungs-EKG oder sowas ableisten. Und das ist in erster Linie erstmal eine intensivere Befragung und dann eben so eine normale Diagnostik, dass man mal das Herz und die Lunge abhorcht und dann entsprechend der Fragen, die da beantwortet werden in so einem Anamnesebogen, könnte man noch zielgerichtet die ein oder andere Untersuchung hinterher schieben. Nur, ich kann nur an jeden appellieren, nehmt das ernst. Es geht um die eigene Gesundheit und es geht natürlich auch um ja, die Veranstaltung als solches. Ja. Also ein bisschen vernünftig sein. Nicht auch zu früh nach einem Infekt wieder voll einsteigen oder hey, da ist ein Wettkampf, da muss ich doch unbedingt mitmachen. Nee, wir müssen gar nichts. Wer muss, geht aufs Klo. Und wir dürfen da mitmachen, aber bitte mit Vernunft.
Wie ist da so deine Erfahrung bei den Masters von denjenigen, die da vielleicht ein wenig zu unvernünftig dann schon wieder ins Training oder ins Wettkampfgeschehen einsteigen wollen?
Ich bin ja selber auch nicht immer ganz vernünftig, das gebe ich ja zu. Es gibt Dinge, die lernt man durch Schmerzen und diese Gefahr einer Herzrhythmusstörung oder einer Herzmuskelentzündung, wenn man mit einem Infekt zu früh wieder anfängt, die sitzt ganz tief in mir drin, ohne dass ich das selber gehabt habe. Aber das habe ich halt in meinem Arbeitsumfeld schon mal so gesehen und das macht mir Angst. Auch im privaten Umfeld gibt es jemanden, der mit Mitte 50 gestorben ist in der Folge von einer Herzmuskelentzündung, hat eine Kardiomyopathie entwickelt und dann nachher keine gute Herzleistung mehr gehabt und stand auf einer Transplantationsliste und hat es aber nicht geschafft. Und das ist so bitter. Und ja, worum ging's? Ne? Der wollte einfach seiner Tochter eine Freude machen und einfach mit der zusammen sporteln und hat es dann übertrieben. Hat also nicht auf sich gehört, sondern sich passend gemacht und das ist nicht gut gegangen. Und da habe ich persönlich einfach richtig Angst vor, dass das passiert. Und ja, mit so einer Verletzung zu früh wieder zu viel machen und dann reißt das wieder auf. Das kennen viele und der eine oder andere lernt draus und der andere eben nicht. Und man kann eh nicht alle retten. Ne? Also man kann appellieren, man kann vielleicht aus der eigenen Erfahrung ein bisschen was teilen. Aber letztendlich sind das Erfahrungen, die jeder für sich selber machen will, wahrscheinlich.
Da sprichst du auch ein Stück weit aus mir heraus, dass ich da auch das ein oder andere Mal schon zu früh dann wieder ins Training gegangen bin nach einer Verletzung und dann doch erst nochmal einen Gang rausnehmen musste. An der Stelle kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, da freue ich mich auch drauf, rückblickend auf deine Leichtathletikkarriere. Was war denn bisher dein schönster Wettkampf, wenn es um die Emotionen geht?
Das ist so schwer zu sagen, weil es so viele gab. Und das, was mir sofort einfällt, ist mein erster WM-Titel 2013 in Brasilien. Wir hatten 3,5 Meter Gegenwind und es war so eine Idee mit, da ist neben mir eine, die hat noch längere Beine und wenn ich nicht im Dreier durchkomme, die auf jeden Fall. Ganz harte Nummer und dann ist die auf der Ziellinie, war in meinen Augenwinkel niemand mehr und ich bin über die Linie gelaufen und ich wusste, ich habe gewonnen und ich hatte so einen krassen Ganzkörper-Gänsehaut-Moment und so einen richtigen Endorphineinschuss, kann man sagen, dass ich sofort entschieden habe, das war geil und das will ich nochmal haben. Und ähnlich war es, als ich Januar letztes Jahr in Stadtallendorf bei der U16 die Hürden mitlaufen durfte und dann im Ziel realisiert habe, dass es eine wirklich schnelle Zeit war. Ich hatte so im Hinterkopf, der deutsche Rekord sind irgendwie eine 8,80 und dann war ja das eine 8,79 und da war ich total happy und habe gedacht so, geil, ich bin den deutschen Rekord, also deutsche Bestleistung gelaufen. Und dann habe ich nachher erst auf der Tribüne mal gegoogelt, wo steht denn eigentlich der Europarekord, der ja interessanterweise auch gleich der Weltrekord ist. Und den hatte ich dann eingestellt und das war so ein wow, beidseitiger Moment mit, ach du Scheiße, was war denn hier los? Das hat mich auch sehr gepackt, ja.
Und auch mich interessiert auch nochmal dieses Rennen in Brasilien, 3,5 oder 3,3 Meter Gegenwind. Ich kenne das aus dem einen oder anderen Flachsprintrennen. Da wird es schon schwer, sich vernünftig zu treffen, weil der Wind einem so entgegenbläst. Also wie ist das in so einem Hürdenrennen? Also kannst du uns da vielleicht irgendwie
auch. Also das war am Ende fast Laufsprung, ja. Also da machst du wirklich nur noch, Druck machst ja eh nach vorne, aber da ging es nur noch um Schritte irgendwie langziehen, dass du im Dreier durchkommst, weil da dann Vierer einzubauen, ist ja eine Riesenkatastrophe. Und ich weiß noch, ich habe meinen Trainer angerufen und habe gesagt, ich habe gewonnen. Und er fragte nach der Zeit und es war eine 15,5 irgendwas. Und dann, ach so. Und ich so, ja, aber 3,5 Meter Gegenwind. Ah ja, nee, dann ist okay.
Und auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder ein Wettkampf mit gewissen Herausforderungen, die vielleicht noch die 3,5 Meter Gegenwind zu übersteigen? Und was konntest du vielleicht daraus für dich auch mitnehmen?
Also schwierige Wettkämpfe sind die, wo man sich am Anfang unglaublich viel vornimmt und dann merkt, heute ist vielleicht nicht der Tag, an dem das so locker funktioniert. Ich hatte mir vorgenommen, eine deutsche Bestleistung zu schaffen im Siebenkampf unter Frauenbedingungen in der W45 und bin dazu am Spätsommer, in der späten Saison, nach Neustadt an der Weinstraße gefahren. Ich hatte das Glück, dass ich bei den Pfalzmeisterschaften außer der Wertung teilnehmen durfte. Und dann liefen die Hürden schon nicht so gut. Und dann habe ich mir im Hochsprung jede Höhe erarbeitet, also wirklich nur mit Wucht und Wille. Ich habe nicht einen Sprung getroffen. Und dann sitzt du abends zusammen und rechnest die Punkte und denkst so, oh, verdammt, das wird so schwer. Und vorher war das alles so leicht mit dem, was man im Laufe der Saison so erreicht hat, dass man das so grob zusammenrechnet und sagt, oh, hier, ja, klar, darfst du hier und da mal ein paar Punkte liegen lassen. Aber wenn du dann in deinen Top-Disziplinen schon so ein bisschen schwächelst, ist echt fies. Und wenn dann am Abendessen vom ersten Wettkampftag der Trainer sagt, ja, dann machst du morgen eben das, das, das und so. Wie jetzt? Eine 240 oder 243? Wo soll das denn jetzt herkommen? Einfach so. Ja, doch, du schaffst das schon. Und dann, ja, sind wir dann im zweiten Tag so, ja, wird schon irgendwie gut gehen, reingestartet. Vielleicht auch ein bisschen mit weniger Druck, sondern so locker. Ja, wenn es jetzt klappt, klappt's. Wenn nicht, wäre blöd. Machen wir halt nächstes Jahr nochmal. Und dann hat sich's am Ende doch gefügt. Aber so Wettkämpfe, also Mehrkämpfe sind dann eher das, wo man sich so richtig reinarbeiten muss. Da, den gibt es den einen oder anderen Mehrkampf, den ich da erinnere, wo ich mir mehr erarbeitet habe, als dass es einfach zugeflogen ist.
Und wenn wir dann nochmal aufs Training schauen, was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
Alles mit Hürde. Auch im Wintertraining machen wir viele koordinative Sachen an der Hürde. Da müssen auch alle anderen, die mit Hürde sonst nichts zu tun haben, durch, weil es eben eine unglaublich schöne koordinative und auch stabilisierende und hüftmobilisierende Funktion hat. Und ja, wenn man sich gut fühlt und schnell fühlt, ist es natürlich auch schön, wenn man ein bisschen kurze, schnelle Sachen machen darf im Training.
Und auf der anderen Seite, was sind so Inhalte im Training, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, aber wenn sie nicht so effektiv wären, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
Also ich persönlich bin ja überhaupt keine Schwerwerferin und ich weiß nicht, ob ich im Wettkampf weiterwerfe, wenn ich es trainiere. Also meistens tue ich mir irgendwas am Ellenbogen weh. Das tut dann auch relativ lange ziemlich weh, selbst im Alltag. Ne? Jeder, der das schon mal verrissen hat, weiß, wovon ich spreche. Und ob ich das trainiere oder nicht, ich werde da wahrscheinlich nie wirklich gut. Also wenn ich in meinem Leben irgendwann mal 25 Meter schaffe, dann werde ich mich sowas von abfeiern. Da ist der ein oder andere an mir schon verzweifelt. Ja, trainingsmäßig alles zu seiner Zeit. Ne? Manchmal hat man auch Bock, sich ein bisschen zu quälen. Es ist jetzt nicht so, dass ich trainiere, bis ich kotzen muss. Und wir machen auch nicht mehr so einen Samstagvormittag mit nur Tempoläufe und sowas. Wir haben das irgendwann ein bisschen umgestellt, weil gerade in der Wettkampfsaison ist es oft zu kurz gekommen. Wenn du dich da richtig runterknüppelst, dann hast du ja auch relativ lange Regenerationszeit, bis du dann mal wieder im Wettkampf parat bist. Und dann haben wir das umgestellt, dass wir am Ende von der Trainingseinheit am Anfang der Woche einfach nochmal ein oder zwei schnelle 120er laufen. Wobei ich insgesamt in den letzten Jahren ja keine langen Läufe gemacht habe. Also auch Intervallläufe, die waren so 120, 150 Meter. Das war schon fast das höchste der Gefühle. Und da dann einfach die Abstände zwischen den Läufen nicht so lang machen. Und dann hast du auch diesen Effekt, dass du ein bisschen Laktattoleranz trainierst. Da musst du jetzt nicht diese 500er oder sonst was machen. Ist eigentlich ganz gut. Geht dann auch schneller rum.
Na, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ja, seid locker, habt Spaß, seid auch mal geduldig mit euch selbst, wenn es nicht gleich so läuft, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Wer wieder anfängt nach einer längeren Pause, ich selber habe ja 18 Jahre zwischendurch Pause gehabt mit Studium, Kindern und so weiter und gebt eurem Körper die Chance, sich wieder dran zu gewöhnen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Muskeln ziemlich schnell mitreagieren, aber die Sehnen brauchen Jahre. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so ungefähr 2 Jahre hat es gedauert, bis die wieder geschmeidig waren und sich an diese Belastung auch gewöhnt haben. Und ja, man darf ehrgeizig sein, man sollte sich vielleicht auch ein paar Ziele stecken, aber die sollten natürlich auch erreichbar sein und realistisch. Und was kommt, kommt, was nicht kommt, kommt nicht. Also nicht die Brechstange anlegen, sondern wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen und am besten eine Trainingsgruppe suchen, in der man vor allen Dingen auch Spaß hat und der Rest wird sich fügen.
Was hat dich nach 18 Jahren dazu bewogen, wieder mit der Leichtathletik zu beginnen?
Ich habe meinen älteren Sohn beim Leichtathletik angemeldet und war dann auf der Bahn. Und im Sommer riecht ja der Tartan auch so besonders und ist im Stadion und spürst so dieses, ich bin noch nicht fertig damit. Und habe dann ja noch anderthalb Jahre davon gesprochen, dass ich gerne wieder mal was machen würde. Bin dann so alle zwei Monate mal auf den Platz gegangen und habe dann ein bisschen Hochsprung versucht. Und da kam dann der Trainer von dieser Kindergruppe und sagt, ah super, dann kannst du ja jetzt hier die Kinder im Hochsprung gleich mal ein bisschen übernehmen. Nur für sich selber macht man dann ja nichts. Und dann bin ich 2010 im Dezember einfach mal so aus dem Bauchgefühl heraus nach Stadtallendorf gefahren und habe da teilgenommen am Vorweihnachtskriterium. Das ist ein etabliertes Hallensportfest. Und habe mich zwei Stunden vor dem Wettkampf schon angefangen warm zu machen vor lauter Aufregung. Und dann kam mein Jugendtrainer auf mich zu und sagte, Entschuldigung, dass ich Sie anspreche. Sie sehen eine Athletin von mir von früher so ähnlich. Und dann musste ich so lachen und habe gesagt, Wilfried, ich bin. Ach ja, das ist ja ein Ding. Was machst du denn hier? Ich so, ja, ich habe gedacht, ich mache mal wieder was und ich mache das, was mir früher immer schon viel Spaß gemacht hat und was vor allen Dingen nicht so anstrengt. Und dann sagt er, hast du einen Trainer dabei? Sag ich, nö, ich bin hier alles, mach hier alles alleine. Hast du Spikes? Ich so, ja, die habe ich tatsächlich nochmal ausgegraben. Ja, dann misst doch mal deinen Anlauf aus. Ich so, ich habe keinen. Ich fange jetzt einfach mal wieder an. Und dann hat er sich schon kaputt gelacht, sagt so, meine Güte. Darf ich bei dir ein bisschen gucken? So, ich, klar. Die Kommentare waren die gleichen wie früher, ne? Mach mal hinten ein bisschen Druck, mach mal ein bisschen Dampf oder nimm mal die Kiste hoch und so. Es war also wirklich wie Zeitreise. Und ich hatte die Veranstalter noch gebeten, nach, ich glaube, 20 Sprüngen, die ich mich eingesprungen bin, ob wir nicht bei 1,30 statt bei 1,35 anfangen können. Da haben sich alle Beteiligten drauf eingelassen. Und dann bin ich da am Ende 1,45 gesprungen und das war so Konditionshochsprung. Ich war einfach durch, ne? Und war aber irgendwie happy, so dieses, ach Mensch, jetzt hast du mal ein Ergebnis, ist ja schön. Und dann kam mein Jugendtrainer später auf mich zu und sagte, du bist übrigens die Quali für die Deutschen gesprungen. Ich so, hä, wie Deutsche? Naja, so ab 35 plus kann man ja deutsche Meisterschaften bei den Masters starten. Habe ich mich einfach angemeldet. So. Und so bin ich dann meine ersten deutschen Masters, so bin ich bei meinen ersten deutschen Mastersmeisterschaften gelandet. Hab dann im Hochsprung eine wieder getroffen, die ich aus der Jugend kannte, aus Hessen. Die war für Friedberg gestartet. Und den Nachnamen, also mit dem Namen konnte ich erst nichts anfangen, aber die hat halt geheiratet, hat einen anderen Nachnamen, als sie gesehen habe. Ich frage sie auch, Tanja, du bist ja sehr nett. Die war deutlich besser als ich. Die ist auch voll im Saft gewesen. Die hatte das schon ein paar Jahre länger wieder so am Start. Und dann habe ich meine Anfangshöhe gesprungen und mir dabei das Sprunggelenk verletzt. Und dann bin ich mit der, wie ich finde, unterirdischen Leistung deutsche Vizemeisterin geworden. Aber immerhin, im Nachhinein fragt kein Mensch mehr, ne? Und dann war ich angefixt und dann hatte ich Bock. Und ja, dann hat es noch eine Weile gedauert, bis ich dann noch ein Jahr später, 2012, in die Trainingsgruppe gekommen bin, in der ich jetzt bin. Das war auch so ein bisschen Zufall. Da hat mich dann die Tochter von meinem Trainer, die selber auch da in der Trainingsgruppe aktiv war, auch damals immer noch bei deutschen Meisterschaften im Mehrkampf am Start in der Frauenklasse. Und die sagte so, wir brauchen noch jemanden für die Siebenkampfmannschaft, für die Rheinlandmeisterschaften. Und da habe ich gesagt, oh, das ist toll, aber dann müsste ich vielleicht mal mit euch mit trainieren. Ne? Wann trainiert ihr denn? Und dann sagt die so, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Okay. Ne? Das habe ich dann zu Hause vorgetragen. Und dann hieß es, ja, wie lange soll das gehen? Sag ich, die Meisterschaft ist in 6 Wochen. Ja, okay, dann mach und tu dir nicht weh. Ja, und so bin ich dann in diesen Siebenkampf gelandet. Das war ja eh so mein Plan, in der Masters einmal nochmal 5 Meter weit springen, nochmal einmal 1,50 hochspringen und nochmal einen Siebenkampf zu Ende machen. Und nach dem 800er habe ich eine halbe Stunde lang gehustet und gekotzt. Mir ging es richtig scheiße. Und dann habe ich aber auch gesagt, machen wir das nächstes Jahr wieder. Und dann, ja klar, darf ich weiter bei euch mittrainieren? Ah ja, klar. Ne? Und so bin ich halt da dann hängen geblieben.
Dann freue ich mich an der Stelle schon sehr auf deinen ersten Wettkampfauftritt, dass auch dieser Wettkampfspirit dann wieder bei dir aufkommt, dass Adrenalin da auch abgebaut werden kann. Und bedanke mich an der Stelle für die gemeinsame Folge. Deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer packe ich mit in die Shownotes rein. Und an dieser Stelle, ja, nochmal vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung und ich hoffe, das erreicht vielleicht den einen oder anderen, der noch mit sich kämpft, ob er wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigen will oder nicht. Einfach mal mitmachen. Sehen, wie viel Spaß das macht und ja, fühlt euch alle eingeladen und dann sehen wir uns auf dem Sportplatz, hoffe ich.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.